Bumschalakalaka.
Es ist Freitag und Freitag heißt, es ist Zeit für eine gepflegte Folge Die Pille. Und wenn der andere mit dem Roller irgendwo durch die Lausitz rollt, heißt das, ich muss mir jemand anders zum Spielen besorgen. Und das habe ich gemacht. Ich sitze jetzt im Wohnzimmer des einzigartigen, des Vorsitzenden sozusagen, vom Fips Asmussen Fanclub. Die Rede ist von Andreas Heddergott. Guten Tag.
Ich komm noch mal rein, ich lade mich gerade schon wieder unter dem Tisch. Ja, ich kenne Fips Asmussen noch, aber das mit dem Fanclub war mir neu, haben wir gerade gegründet, läuft.
Ja, ich habe gestern beim Fotoshooting mit Patrick sehr über Jan Stecker uns amüsiert, denn der hat sich tatsächlich Best of Fips Asmussen angehört. Ja, Fips Asmussen war bei Inas Welt da irgendwie, Ina Müller. Und der hat da ganz tiefgehende Witze erzählt. Unter anderem, pass auf, Herr Doktor, ich kriege meine Vorhaut nicht zurück. Hör, die verleiht man ja auch nicht. Ja, das war, also so könnt ihr euch vorstellen, damit haben wir uns beim Fotoshooting die Zeit vertrieben. Und wir wollen euch jetzt auch die Zeit vertreiben, und zwar die NFL-Saison rückt näher und die College-Saison rückt auch näher. Ob jetzt tatsächlich jeder spielt, es ist faszinierend, 300 Meter weiter, das nächste College darf dann, nö, du darfst nicht, die dürfen schon. Es ist alles momentan Abstrusestan, aber deswegen reden wir auch eigentlich primär heute über Tüdelü, die NFL. Erstmal was ziemlich Beschissenes vorneweg, ja. Plattenepithelkarzinom, so heißt das, was bei Coach Ron Vieira festgestellt wurde. Einer meiner Lieblingscoaches, also das ist so eine Nachricht, die möchtest du nicht haben.
Nee, also der ist mir schwerst sympathisch. Ich habe das ja heute Morgen schon über meinen Instagram-Account kurz verlauten lassen, als ich über die Hard Knocks-Alternativen gepostet hatte. Der Typ, der ist mir super sympathisch, der ist integer, der ist straight. Deswegen ist ja nun Divisionsrivale für meine Eagles, aber das sind doch Nachrichten, die braucht keiner. Also, denn der hatte, meine ich, in der Vergangenheit ja auch schon mal irgendwie so ein bisschen gesundheitlich bei Carolina Probleme, dass er da ein, zwei Spiele, wenn ich das recht entsinne, nicht an der Sideline stehen durfte. Also, da drücken wir mal die Daumen. Ich kann das Wort nicht mal aussprechen, Carsten. Wie immer, einmal drauf geguckt und ab geht die wilde Fahrt. Also, ich weiß auch noch nicht, wie da Heilungschancen sind etc. Auf jeden Fall Daumen gedrückt.
Ja, Daumen gedrückt hatte ich auch, dass ich hier ein paar Kekse kriege, aber die heutige Folge läuft zumindest jetzt noch unter dem Untertitel Kekse gibt es nicht der Figur wegen. So wirst du hier begrüßt, ist auch nett. So, wir haben eben auch nochmal Fotos gemacht, großartig. Ihr werdet sehr viel Spaß an diesen Fotos haben, aber das ist ein anderes Thema. Anderes Thema ist auch, Gronk ist wieder da. Gronk-Überschrift gestern, Gronk ist noch nicht in Florida-Form. Gronk ist noch nicht bereit für Florida. Ich glaube, Florida ist noch nicht bereit für Gronk. Also irgendwie hat der Coach das falsch ausgedrückt.
Das hat er ganz falsch ausgedrückt, denn da gibt's ja auch noch, und das ist tatsächlich so geschrieben worden, was ich für amerikanische Medien hier schon wieder bemerkenswert halte. I didn't come back to move like poop. Frei übersetzt, ich bin hierher gekommen, um mich wie einen Haufen Scheiße zu bewegen. Und ich sag mal, die Gegner sollten sich schon mal warm anziehen, weil der Kollege, wenn der so aus dem Block rauskommt, dann hat er was vor. Der ist da nicht, um an seinem Turn zu arbeiten, sondern der möchte, glaube ich, nochmal wieder den Hebel auf die Back legen, und da geht einiges.
Ich finde es groß. Die Trainingsvideos von ihm, die ich gesehen habe, der Junge hat Spaß, der Junge schwitzt zwar mehr, als er jemals in seinem Leben geschwitzt hat, und das, was Bruce Arians damit eigentlich sagen wollte, war, wenn du in Boston trainierst, ist es halt auch im Sommer ein bisschen warm, in Florida ist es halt ein bisschen anders. Gronk hat das am Anfang, sagt er selber, ein bisschen unterschätzt, wie warm das ist. Also gefühlt in der Dampfsauna, gefühlt zwei Trainingseinheiten, du bist durch. Also dass du schwitzt wie ein Schwein auf der Flucht. Und er ist jetzt langsam aber sicher wieder auf dem Level, der er vorher war. Und ich habe da so ein paar Bilder gesehen, da habe ich gedacht so, Alter, der sieht fitter aus als vorher. Also ich glaube, wir werden alle an den Bucks sehr viel Spaß haben.
Tampa, da habe ich ja wieder, kommt wieder der alte Mann aus der Kiste, habe ich eine Anekdote. Ich war anlässlich des Super Bowls 2004 in Florida und habe die Woche vorher in Tampa verbracht. Und da war ein ehemaliger deutscher Spieler von mir, hatte da ein Scholarship, und da habe ich mir South Florida habe ich besucht, den Equipmentmann. Und wir kommen da in den Raum, in eine große Halle, und da stehen da 200 Föhne umgedreht und darauf hängen Schuhe. Ich sage, was ist das denn? Er sagte, wenn hier Tour Days sind, zu dem Zeitpunkt 2004 durfte man noch zweimal am Tag im College trainieren, sagt er, bei der Luftfeuchtigkeit, bei den Temperaturen hier, die Schuhe werden nass, die Füße werden so weich, wenn er die morgens getragen hat, kann er die nachmittags nicht 1:1 so wieder anziehen, der reibt sich komplett die Füße auf. Und Ich habe nur gedacht, wo steht hier das Atomkraftwerk, um diese ganze Elektrizität zu liefern? Inzwischen sind diese Dinger gang und gäbe, die werden mit Luft befüllt, hätte ich fast gesagt. Aber damals war ich schwer geschockt und das war auch etwas, was den deutschen Spieler damals so ein bisschen von den Füßen geholt hat. Tour Days in Hamburg oder Tour Days in South Florida, das ist ein anderer Schnack, das muss man erstmal wechseln können. Aber Gronk sagt, ich bin lean and clean und vor allem mean. Da geht einiges, ich hab Bock und wenn der das sagt, der kennt sich, das wird interessant.
Ich glaube tatsächlich, es wird extrem interessant, weil wenn du dir anguckst, was die Bucks alles haben, das ist ganz schön hart. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu dem Washington Redskins Football Team, aka Redskins pur. Ohne Redskins sind sie jetzt nur noch das Washington Football Team. Ich habe Trainingsvideos gesehen von Chase Young. Vergenusswurzelung pur. Der Typ verprügelt einen O-Liner nach dem anderen, hat seine schöne 99 auf dem Helm, wo vorher dieser Indianerkopf war, und macht da einfach mal direkt einen auf Rambazamba. Ich glaube tatsächlich, also Washington wird gut.
Chase Young, ich habe von dem Bilder gesehen zwischen den Snaps, da hat er mal ganz dezent den Helm auf 7.5 im Nacken hängen. Das alleine ist ja schon schön, weil du denkst, was ist denn das da was hat er denn da auf den Schultern? Aber er hat das Hemd dann auch so Oklahoma Sooners 80er Boss-Style hochgekrempelt.
Oh ja, Boss, bevor ihr jetzt sagt, wer ist der Boss, wie hieß er noch?
Brian Bosworth,
einer der verwackelsten Spieler, die es gibt. Also der direkt erstmal beim Reinlaufen sich selber mit dem Helm eine Platzwunde auf den Kopf verpasst, weil er so ein bisschen, ich will mal sagen, vielleicht war er ein bisschen Drupp auf irgendwas. Egal, der ist immer jedenfalls bauchfrei rumgelaufen. Das ist hässlich.
Das ist bei Chase Young. Erstmal war ich beeindruckt von den nicht ganz kleinen Tattoos da rund um den Bauch, aber dieses Sixpack, und wir reden ja jetzt hier nicht von
8, 10, 12.
Also das sah schon, da kannst du, glaube ich, auch ein Bierfass draufstellen und der fragt, ja, und was nu? Der sieht mal böse gerippt aus und passend zu den Videos das Foto, Alarm.
Da wird richtig Alarm sein, aber das ist, also da verprügelt die D-Line die O-Line. Andersrum, richtig gute Nachrichten für alle 49ers-Fans da draußen. Trent Williams kam von den Washington Redskins, jetzigen Washington Football Team, hat da wegen medizinischer Unstimmigkeiten, er konnte sich nicht so ganz einigen, er fühlte sich nicht richtig untersucht. Das kam auch tatsächlich raus, dass er nicht richtig untersucht wurde und dass die Diagnose mit Absicht falsch gestellt wurde und so weiter und so fort. Der ist jetzt bei den 49ers gelandet, ist ein ziemlich großes, kräftiges Kerlchen. Und der Bosa auf der anderen Seite, von dem wissen wir ja natürlich, warte mal, der ist nicht ohne Grund richtig weit oben in der NFL Top 100. Das ist einfach mal eine geile Katze. Aber Trent Williams nach einem Jahr Football-Abstinenz hat mal kurz den Bosa verprügelt.
Also das finde ich super beeindruckend. Ich meine, gut, der Kamerad ist nicht so, wiegt so, ist 1,96, 144 Kilo oder sowas. Aber das war ein Statement. Hallo, ich bin wieder da. Und hat sich da auch nicht mit irgendwem beschäftigt, da kann man schon mal sagen, okay, was habt ihr denn sonst noch so vor?
Ich glaube, die 49ers haben da einiges vor. Also wenn du in der O-Line tatsächlich jetzt auch noch solche Granaten hinstellst, das gibt natürlich Jimmy G Zeit und das haben wir gesehen im Super Bowl, die Zeit kann er gegebenen vielleicht braucht er die auch mal ab und an.
Ja, also mehr zu viel Zeit kann man dahin ja nie haben. Insofern kann das nur helfen, ne?
Kommen wir zu Dez Bryant. Also Dez Bryant, ehemals großer Dallas Cowboys Receiver. Groß auf dem Feld, große sportliche Leistung, aber auch eine ziemlich große Fresse. Und der junge Mann durfte dann ja die Dallas Cowboys verlassen, ist da also mit seinem Bentley Bettega vom Hof geritten und hat gesagt, naja, will ich nicht mehr, ihr seid ja alle doof und jetzt will ich nicht mehr mit euch spielen, habe ich keine Lust, ich komme irgendwo anders unter. Das und woanders unterkommen ist bis heute nicht passiert. Jetzt allerdings, Achtung, festhalten, hat er gesagt, ich trainiere mal bei den Ravens mit. So, gefällt 51.573 Leuten das Video davon. Einem gefiel es allerdings nicht, nämlich dem Coach der Baltimore Ravens. Er hat nämlich keinen Vertrag gekriegt. Also bis jetzt haben sie sich noch nicht geeinigt. Er war da, aber ja, durfte wieder gehen.
Ich habe eben deshalb so dusselig gelacht, weil mich das, durfte wieder gehen, daran erinnert. Ich habe den noch im College erlebt. Da haben wir Missouri gegen Oklahoma State gespielt und Des Bryant wurde ja auch im College schon recht hoch gehandelt und ja, der hat da aber einen auf die Glocke gekriegt und hat dann mit einer Concussion das Spielfeld schon im ersten Quarter wieder verlassen und hat ja auch schon mal so ein paar Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, aber würde mich mal interessieren, wie viel der noch drauf hat. Ich glaube, so ganz wird er sich nicht falsch einschätzen, im Gegensatz zu anderen.
Du meinst Antonio?
Ja, der Unaussprechliche. Dass da vielleicht noch was geht. Also bin mal gespannt, wie das endet. Denn die waren ja vor Jahren schon mal miteinander im Gespräch und da war er ja so gar nicht gewillt. Aber wenn er jetzt noch mal möchte, dann soll er doch mal.
Soll er doch
die Ravens. Ich muss mich da direkt mal einlesen. Ich weiß gar nicht, wie die auf Ballempfänger aufgestellt sind, aber die den da wirklich gebrauchen können.
Die können ihn tatsächlich gebrauchen, denn die Decke ist dünn und wenn da eine Verletzung zuschlägt, dann wird's ein ziemlich heikle Phase. 31 ist der gute Des Bryant jetzt. Das ist ja halt noch wirklich im besten Alter, aber wir müssen gucken. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß jetzt, worüber du reden möchtest. Normalerweise macht es ja immer Kollege Stiefelhagen, dass er immer einmal mindestens dieses komische Team da oben aus Boston unterbringen möchte. Aber mach's ruhig. Es ist okay, komm.
Ja, ich hab da so durch meinen Instagram-Account
langweilig
gescrollt. Und da fiel mal eine Überschrift auf. In den letzten beiden Practices hat Jared Stidham 7 Interceptions geworfen. Da ist wohl so ein bisschen Druck auf dem Kessel. Aber auf der anderen Seite...
Überrascht, jetzt ganz kurz an alle da draußen. Überrascht. Also wir reden jetzt von Jared Stidham. Dann haben wir noch Brian Hoyer und wir haben Cam Newton. Und der Jared Stidham, der Heilsbringer. 7 Interceptions. In wie viel Trainingseinheiten? Einer halben oder... Ich frage jetzt nur für einen Freund, der heißt Cam.
So die letzten beiden.
Ach so. Also zwei Trainingseinheiten, die von gestern. Ja. Vormittags, nachmittags.
Also hat geliefert. Bloß wusste nicht, in welcher Farbe die Offense spielt.
Ja, vielleicht sollte er sich mal von den Optiker besorgen, ja. den James Winston auch hatte. Das soll ja helfen.
Ja, oder Crablegs poolen.
Crablegs, ja. Das berühmte Krabbenbein, das damals...
Ja, aber demzufolge, in der Konsequenz hat wohl Cam Newton mehr und mehr Raps mit der First-String-Offense bekommen. Also da ist vielleicht schon die erste Entwicklung abzusehen, wenn der Kamerad weiterhin so konsequent unterwegs ist.
Aber deswegen fand ich die Überschrift jetzt auch irritierend. Also Cam Newton überzeugt im Full-Padded Practice. Naja, schon im Biologieunterricht haben wir gelernt, das Umfeld prägt das Individuum. Wenn du Stidham hast, der 7-mal den Ball zum Defender wirft, ist es natürlich nicht schwer zu überzeugen. Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Ich würde es tatsächlich, und das meine ich jetzt echt ernst, alleine schon aus der Dramaturgie her, würde ich es der NFL wünschen, dass Bill Belichick mit Cam Newton zusammen da richtig Rambazamba macht. Das wäre auf der AFC-Seite. Jetzt stell dir mal vor, Arians und Brady auf der anderen Seite machen richtig Rambazamba und die stehen im Super Bowl gegeneinander.
Ja, vor allem, das macht ja uns, die darüber gerne ein wenig berichten möchten, die Arbeit sowas von einfach. Das sind ja Überschriften, die schreiben sich ja alleine. Und das wäre ja, wenn es das verfilmt werden würde, würde jeder sagen, ja, das ist jetzt aber ein bisschen dick, ne?
Ja.
Beide wechseln die Teams und werden jetzt nochmal wieder so richtig erfolgreich. Also schönere Geschichten kann auch Hollywood nicht schreiben. Insofern
das ist ein bisschen gespannt. Wie die Bären sind los früher.
Ja.
Buttermaker. Wenn ihr jetzt wieder sagt, so, die Bären sind los. Großartige, wirklich alte Kinderserie über ein Baseballteam. Der Trainer hieß Buttermaker und es war irgendein Klassik-Song, der irgendwie neu interpretiert wurde und kein Kind, alle hatten Ohrwurm, alle haben es gepfiffen, aber es war tatsächlich, ich weiß, wer war das, Tschaikowski, Bach, irgendwie ist auch egal. Also jedenfalls großartige Geschichte. Die guten alten Zeiten hat rein theoretisch auch schon Kollege Jimmy Graham hinter sich. So. Ich folge ihm bei Instagram, ich liebe es, er fliegt jeden Tag. Also er fliegt für einen guten Zweck, nimmt Kinder mit, zeigt ihnen ihre ersten Rundflüge, macht, tut, sei ein unwahrscheinlich toller Mensch. Der ist ja jetzt, also brechen wir es mal runter, der hat ein Jahr Football gespielt bei der University of Miami, also bei den Canes, ist dann tatsächlich vom Basketballer zum Footballer umgeschult worden, ist in die NFL gekommen, hat tatsächlich megamäßig bei den Saints funktioniert und dann ging es so ein bisschen, ja, die Journeyman-Geschichte los. Seattle, Green Bay, jetzt Chicago und mit 33 also am 12. März wurde er entlassen. Da hat er tatsächlich in Green Bay 38 Pässe für 447 Yards gefangen. Das ist jetzt nicht viel. Das war also die wohl schlechteste Jahresbilanz, die er jemals statistisch hinlegen konnte seit 2010. Jetzt ist er in Chicago und die Überschrift gefällt mir. Jimmy Graham bringt Swagger ich komme noch mal rein. Jimmy Graham brings Swagger to the Chicago Bears Offense. Ich glaube tatsächlich, das ist genau das, was fehlt. Das einzige Problem ist, es ist immer noch Mitch Trubisky.
Genau, denn Graham, New Orleans, Duncan, Goalpost etc., dass der Junge was drauf hat, das hat mich eigentlich sehr überrascht, dass er in Seattle und danach auch in Green Bay so wenig, in Anführungsstrichen, eingeschlagen ist. Insofern würde ich es mir für ihn wünschen, weil ich den auf Tight End eigentlich, der hat die Position auch nochmal wieder ein bisschen nach vorne gebracht. Ist eben deutlich athletischer, nicht so der reine Blocking-Tight End, wie er früher gerne mal war. Ist aber auch eben schon in seinem 11. Jahr. Also das darf man auch nicht vergessen. Und wenn die das jetzt sagen, dass er dann nochmal ein bisschen Zug reinbringt. Aber wie Carsten ganz richtig sagt, die Schwachstelle ist nach wie vor Kameradviertel zurück. Also ob das sowas wird, naja.
Aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Das ist der Mitch Trubisky, der war tatsächlich im Pro Bowl.
Ja, und der ist auch in dieser Top 100-Liste, wo ich ja dann auch manchmal so denke, Leute, was geht? Haben wir hier andere Übertragungen bekommen? Haben wir hier Edited Tape zu sehen bekommen? Oder irgendwas, wen die Bears sich ja dabei gedacht haben, sind wir mal positiv.
Zu dem Zeitpunkt war übrigens Patrick Mahomes noch da. In der Draft. Ich wollte das nur noch mal sagen für alle Bears-Fans da draußen. Also eure Scouting-Abteilung.
Hut ab.
Also war eine 50-50-Entscheidung. Es hätte ja auch klappen können. So, wir haben tatsächlich, also Dwayne Haskins, da sind wir noch mal bei den Washington Redskins. Also gut trainiert. Ich habe Bilder gesehen. Ja, der hat viel getan. Jahr zwei. Es ist immer schwierig. Ich glaube tatsächlich, also Washington, das schreibt ja auch viele Geschichten. Also Alex Smith ist wieder da. Der dürfte sogar wieder Football spielen. Dann haben wir Dwayne Haskins, da haben sie auch gesagt, das ist der Heilsbringer. Ich bin gespannt, was Riverboat Ron da tatsächlich als Offense hinzaubert. Ich hab keine Ahnung. Also wenn ich von einem Team nicht weiß, was passiert, dann ist es das Washington Football Team.
Also ich glaube, das Beste, was dem Haskins passieren konnte, ist so ein Coach wie der Rivera, damit er eben nicht kurz vor Ende schon Selfies mit den Zuschauern aufnimmt. Das kann ihn, glaube ich, in der Entwicklung nach vorne bringen. Insofern jetzt auch da natürlich nicht nur für den persönlich wichtig, dass der Coach da relativ unbeschadet aus der Geschichte rauskommt. Denn Ohio State produziert ja nicht irgendwen auf Quarterback in der Regel. Und da muss er jetzt natürlich auch ein bisschen was bringen. Das erste Jahr war noch nicht so, das haben ja schon andere versucht, so RG3. Gut, der war jetzt von der Physis auch nicht so ganz, oder ist von der Physis meiner Meinung nach nicht mit seinem Spielstil. Das kannst du in der NFL nicht machen, wenn du auf der anderen Seite solche Leute wie den Young oder sowas hast. Insofern, wichtiges Jahr, nicht nur für Washington an sich, sondern eben auch für den Haskins, für die persönliche Weiterentwicklung der Karriere. Schauen wir mal.
Wer sich auf jeden Fall körperlich weiterentwickeln will, also das ist jetzt eine Überleitung, der Gag bietet sich an und das war auch dringend nötig, ist Kollege Pommes-Pieger-Arm, Daniel Jones. Daniel Jones hat beschlossen, er möchte in der kommenden Saison mit mehr Masse, mehr Kraft und mit ja einer härteren Physis an die Sache rangehen. Und wir gucken jetzt gerade auf ein Trainingsvideo. Also er sieht immer noch ein bisschen aus wie, also Beine hat er noch nicht trainiert, wenn wir genau hingucken.
Never skip leg day.
Also er kniet und macht auf einem am Kniekissen, ja jetzt nicht, was ihr jetzt wieder denkt, FSK ab 18, rechts raustreten und die Gläubigen links raustreten. Also er kniet sozusagen auf einem Kissen und versucht mit einer Langhantelstange in den Bewegungen der nach vorne gedrückt die Schulter zu trainieren. Einziges Problem ist, die Arme werden langsam dicker, aber die Waden, das ist noch nichts. Bene hat er keine.
Nee, das war, also das, als das Bild die Woche auftauchte, war so ein links-rechts war geteilt auf ESPN. Die ersten noch so, ja, das ist ja der Photoshop, wie soll der das denn in der kurzen Zeit geschafft haben? Aber es war eben auch nur ein Bodyshot bis zur Hüfte. Also das Bild hier, was Carsten gerade beschrieben hat, die Waden, da ist noch Da kann er noch mal in die Beinpresse, würde ich sagen.
Also Beinpresse muss er halt noch machen. Jemand anders, da haben wir schon drüber gesprochen. Puh, also Kyler Murray aufgegangen wie ein Hefekuchen, aber mehr so in der Arnold Schwarzenegger-Variante. Sehr sehnig, sehr trocken. Da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf, weil ich habe das Bild ja schon hochgeladen. Also wie die beiden gucken, also für mich immer noch der geilste Blick war von Fitzgerald. So, was? Was passiert da denn? Ich bin echt gespannt. Ich hab ganz so ein paar Namen auf der Liste, wo ich sage, da habe ich auf dieses Jahr echt Bock drauf. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird. Also für mich die wohl beschissenste Quarterback-Situation. Da kannst du noch so sehr trainieren, kannst du noch so sehr sagen, ich habe dicke Arme, ich mache das. Ich habe ganz fleißig trainiert, Coach. Weißt du, wer für mich auf dem wackeligsten Stuhl sitzt? Also der geht eigentlich schon nur mit drei Beinen am Stuhl in die Saison. Mr. K.
Ihr seht mein Gesicht jetzt zum Glück nicht. Es ist ein einziges Fragezeichen.
Naja, ich meine, der hat's zwar, also statistisch gesehen, schon drauf, so, alles gut. So, aber der ist für mich zu mi. So, und wir alle denken mal an Gruden. Pound the Rock, Feuer, frei.
Carr, entschuldige. Natürlich, ich habe den Buchstaben K. Ich komme noch mal rein. Ich sollte mir vielleicht auch mal die Öhrchens waschen.
Nimm diese Dinger, damit wir kein Product Placement hier machen. Q-Tips heißen sie. Die heißen auf Wattestäbchen. Rein, aber nicht in drehenden Bewegungen. Das könnte das Trommelfell kaputt machen. Also, ich komme noch mal rein.
Also, schlechte Hören konnte ich schon immer gut. Aber Quarter, jetzt bin ich bei dir.
Ich mach's für alte Menschen, pass auf. Der Spielmacher der Raiders, Carr.
Man muss ja dazu sagen, Carsten ist ja, so wie ich, vom Phipps Asmussen Fanclub ganz weit vorne, ist Carsten, oh, das war jetzt fast der Kaffee, ist Carsten ja ganz weit vorne in der Membership-List von Carr. Insofern,
ja.
Aber auch da hat Carsten natürlich wieder mal recht. Der Junge muss jetzt auch mal zeigen, da muss Konstanz kommen, da muss jetzt ein bisschen, er muss jetzt abliefern.
Ich finde, also bei aller Liebe, ja, also für mich ist die Situation eine Albtraumsituation. Du hast, klar, du hörst dann immer wieder hier Kollege Colin Cowherd, bla, und ich bin so amazed und Derek Carr und wie er das jetzt alles macht und bla, bla, bla. Ja, Colin Cowherd ist auch der gesagt hat, Baker Mayfield wird nie was und Kyler Murray ist zu klein und Russell Wilson kann auch nichts. Also auf die Meinung gebe ich jetzt ungefähr so viel. Also der ist ungefähr so viel wert wie eine, also weiß ich nicht. So, Stuhlgang, so. Bringen wir es mal runter. Also 97 Kilo bei 1,91. Bringt eigentlich alles mit, was man mitbringen muss, um vernünftig NFL zu spielen. Dreimal im Pro Bowl, alles fein. So, 143 Touchdowns, 62 Interceptions. Es ist alles gut. Statistisch gesehen liest es sich alles gut. Aber ich habe bei dem Bengel immer das Gefühl, sobald die Scheiße brennt, kommt die mi. So, der beißt nicht. Das ist jetzt nicht so ein, das ist nicht ein Cam, der irgendwie, ja gut, die letzten Jahre Cam Newton auch nicht, aber so der alte Cam, der gesagt hat, Digga, dann mache ich das mal eben. Das ist nicht ein Aaron Rodgers, der sagt, komm, ich zieh das hier durch und wir machen das jetzt mal rigoros. Ich will das Spiel gewinnen und Hail Mary bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Sondern so, ich habe bei dem irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl im Stuhlgang.
Ja, das, was ich mit Konstanz meinte, also NC State war ja, also er ist ja einer, der gerne das Brot wirft und hat da ja auch, wir sprachen da vor einigen Folgen schon, hat ja auch links und rechts auch Leute dabei, die da ganz gut sind, namentlich jetzt in der letzten Saison ist er ja der Tight End da, wie aus dem Nichts erschienen. Jetzt mit neuem Stadion, mal wieder in der neuen Stadt, also die sind ja zum Glück jetzt auch ohne Hard Knocks wieder mal im Fokus und das ist so ein, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber ich glaube schon, so eine Do-or-Die-Season, da muss jetzt noch mal was passieren, denn der ist ja immerhin auch schon seit 2014 dabei. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, ja, der braucht noch ein bisschen. Nee, so langsam geht das vielleicht in die andere. Sprich, der kommt so langsam auf die Zielgerade, wenn er so weitermacht.
Ich meine, sein Bruder ist bekanntermaßen, also er Fresno State, die andere State-Geschichte, das ist halt, sagen wir mal ehrlich, das war ein Volldraft-Bass. Also wirklich, wenn du das Buch Die Pille für den Mann kaufst, da gibt's ein Kapitel drin, The Worst Quarterbacks Ever, Ever, Ever. Ich sag's mal so, Kollege K. ist dann nicht weit hinten in der Liste, aber egal. Und das Ganze zu Recht. Das ist jetzt nicht mein subjektives Empfinden, sondern ich habe statistisch Listen ausgewertet und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass das einfach die Problematik, die ist, der Druck, du kommst jetzt nach Las Vegas. Las Vegas steht nicht nur für Hangover, sondern Las Vegas steht einfach für Entertainment. Du hast von Celine Dion, du hast immer die Größten der Größten der Größten da. Und da muss ein Feuerwerk abgefeuert werden. Waller, der Titan, den du eben schon erwähnt hast, kommt zurück von schwerster Alkoholsucht, Drogensucht und zeigt einfach durch seinen Work Ethic, also durch seinen Arbeitswillen, was er bereit ist zu tun, kriegt einen neuen Vertrag. Da stehen eigentlich alle Vorzeichen, auch die Draft oder der Draft oder was auch immer. Also das Auswahlverfahren der Raiders. Voll auf Speed, voll auf Geschwindigkeit, voll auf Tempo. Und Carr ging bis 2017, fand ich den richtig gut. Das war das so ein Typ, da habe ich gesagt, alter, geiler Quarterback. Das war auch 2015, 2016, 2017 im Pro Bowl. Danach ging's so bergab. Und jetzt hast du, und das ist das größte Problem, und ich glaube, da sind wir wieder bei meinem zweitliebsten Wort nach Fuß in die Ölwanne, sportpsychologisch. Du hast so einen Marcus Mariota hinter dir sitzen, der sagt, Diggi, wenn's nicht läuft, ne, ich bin hier, mach dir keine Sorgen. Halt mal mein Bier, ich mach das kurz.
Ja, in Verbindung mit der Stadt Las Vegas, die eben auch immer nur die Topliner haben, könnte es, je nachdem, wie das da nun entschieden wird, könnte es für Carr vielleicht ein Vorteil sein, wenn die vor leerer Hütte spielen. Denn wenn das nicht so läuft The Black Hole dann schon wieder anfängt, sich lautstark zu bemerkbar zu machen, dann, wie Carsten sagt, wird da psychologisch vielleicht, fällt da der Vorhang und da geht gar nichts mehr. Insofern könnte das ein Vorteil für ihn sein, wenn die vor halb leerer Hütte, halb voller Hütte, vor leerer Hütte spielen. Denn Mariota, glaube ich, ist auch noch mal bissig, dass er da jetzt als Backup gelandet ist. Damit wird er sich nicht zufrieden geben. Denn der ist ja auch am Anfang seiner Karriere, auch in seiner College-Zeit bei Oregon, ja sehr, sehr gehypt worden und hat da ja auch ja im letzten Jahr in Tennessee ja für mich so ein bisschen schwer nachvollziehbar massiv abgebaut. Insofern ist die Situation da bei den Raiders so ein bisschen, naja, wer von den beiden kann denn nun was? Das ist nicht so ganz einfach. Da ist Gruden gefordert.
Und vor allem eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Also, die Raiders haben einen Vertrag eben mit Marcus Mariota abgeschlossen. Und zwar nicht so ein Cam Newton-Style-Vertrag, sei froh, dass du irgendwo spielen kannst, sondern, und jetzt haltet euch bitte fest, laut NFL Network kann Marcus Mariota, wenn er Carr verdrängt, wenn er gute Leistungen im Spiel bringt und so weiter und so fort, 17,6 Millionen? 17,6 Millionen?
Für Starting Left Bench erstmal.
So, also wenn er gewisse Leistungen bringt, das ist mit allen Incentives. Ich glaube tatsächlich, der Junge wird dadurch motiviert sein. Erstens, das ist seine zweite Chance. Vielleicht ist es seine letzte zweite Chance. Und wir haben es bei Tannehill gesehen, wenn du eine zweite Chance bekommst und den richtigen Work Ethic mitbringst, warum soll das nicht funktionieren? Und wenn ich das hier sehe, also das kann sich erhöhen auf 2 Jahre für, Achtung, 37,5. Ich meine, so einen Vertrag unterschreibst du doch nicht, wenn du sagst, nee, also wir sind mit Carr wunschlos glücklich. Wir brauchen eigentlich nur jemanden, falls der sich zu Hause beim Nagelschneiden irgendwie den Daumen abtrennt oder so.
Ja, vor allem, wenn du diesen Vertrag so strukturierst, wie sie ihn hier offensichtlich strukturiert haben. Also so Incentive-Laden, also sehr leistungsabhängig. Da wird der von sich alleine schon, ich meine, 17,6 ist ja schon nicht so ganz schlecht. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, das Ganze nochmal um rund 20 Millionen aufzustocken.
Nur durch Leistung.
Ja, das wird der im Training alles geben. Also da
lädt er den auf Pilzsuppe ein.
Da wird Carr mit Rollkragenpullover spielen müssen, weil er die ganze Zeit den kalten Atem im Rücken hat oder im Nacken hat. Also da ist was gefordert. Und auf der anderen Seite, mir waren diese Zahlen, muss ich gestehen, in der Tragweite nicht bekannt. Ich bin mal gespannt, wie Gruden mit der Situation umgeht. Schmeißt er den Carr jetzt bei der erstmöglichen Gelegenheit hier, du kannst mal dich darum kümmern, dass die Gatorade-Becher immer voll sind und lässt den anderen
auf Frau Heather. Das Ding, die Heather Neal.
Gibt Schlimmeres. Oder fang mal deine zweite Karriere als Croupier an. Wir sind ja hier in der Glücksspielstadt. Ja, okay, war jetzt ein bisschen weit hergeholt. Aber
wenn er da fummelt, wäre blöd.
Ja, 17:06, ne?
Blackjack. Blackjack.
17:06 vor allem, moin.
Ja, so, guten Tag, ich komme nochmal rein.
Also das ist sehr interessant, was wie das weitergeht. Da hätten sie dieses Jahr mal hin sollen mit Hard Knocks. Weil ich habe die zweite Folge jetzt gesehen, war nicht ganz schlecht, hat mir besser gefallen als die erste. Auch wenn ich nach wie vor mit Tyrod Taylor ein kleines Problem habe, weil wir gerade von Quarterbacks sprechen. Ich denke immer, wer hat denn da Jimi Hendrix zum Leben erweckt und vor allem, wer hat ihn zum Friseur geschickt? Das ist ja nicht gewollt und nicht gekonnt, aber lange Haare ist wohl so das Motto der beiden Quarterbacks, die sie haben, denn auch Hebert sieht ja auf dem Kopf mehr so aus wie, ja, frisch.
Goldilocks.
Ja, Goldilocks. Wie
Sunshine damals. Sunshine, ja. Von gegen jede Regel.
Left, right.
Ich mag den ja. Also ich mochte Justin Herbert schon im College. Das meine ja, ich echt ernst.
Also doch, da hoffe ich auch, dass der sich wird durchsetzen können. Der hat jetzt natürlich das Problem, dass er im College ausschließlich aus der Shotgun gespielt hat und jetzt muss er da sich dran gewöhnen, dass er dem Center ein bisschen am Popo poolen darf. Das ist natürlich ist eine Umstellung, aber ist ja nicht ohne Grund so hoch gedraftet worden, wenn sie ihm das nicht zutrauen würden. Vom Intellekt her, Papa war auch kein ganz schlechter.
Und der Junge hat einen Bums von einem Arm.
Ja.
Apropos Bums von dem Arm, es kristallisiert sich immer weiter heraus. Also der extrem wurfstarke Allen gegen den extrem wurfstarken Mahomes, die provozieren sich gerade so ein bisschen auf Social Media, dass sie sich tatsächlich zum Weitwurf-Wettbewerb treffen wollen, weil ein Journalist sagt, ja, ich glaube, Allen kann weiterwerfen als Mahomes. Daraufhin hat Mahomes getwittert, nix ist, ich kann weiterwerfen. Daraufhin hat Allen gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Daraufhin hat Mahomes wiederum gesagt, ja, das können wir gerne machen, du wolltest ja nicht. Daraufhin hat der wieder gesagt, ja, nee. Und dann hat irgendeiner in der Mitte gesagt, weißt du was, dann mach das doch einfach mal. Da habe ich Bock drauf. Auf diesen Event habe ich Bock drauf. Das ist so wie früher beim Pro Bowl, diese berühmten Quarterback-Weitwurf-Wettbewerbe oder Genauigkeitswettbewerbe, habe ich geliebt.
Ja, das ist ja, das ist messbar, da kann nicht viel diskutiert werden. Da heißt es Step up or shut up. Also da muss abgeliefert werden. Da ist dann auch nichts schön zu reden. Ich hatte Gegenwind und der Ball war rutschig oder was weiß ich.
Das war ein Ball von Brady.
Ja, das war mehr so der Handball, da ist nur ein Viertelluft drin.
So.
Da müssen sie dann schon mal zeigen, nicht nur mit dem Mäulchen, sondern auch mit dem Arm.
Jetzt müssen wir, also wir können ja jetzt nicht nur über lustige Sachen reden, wir müssen auch ganz kurz über was Ernstes reden. Diese Paprikasoße schmeckt sehr lecker zum Zigeunerschnitzel. Das wäre politisch unkorrekt, das so zu sagen. So, denn wir sind ja jetzt gerade in der Zeit der politischen Korrektheit und deswegen müssen wir es natürlich auch nochmal thematisieren. Also, die Kansas City Chiefs haben jetzt beschlossen, dass du beim Heimspiel dir keine Indianer-Kriegsbemalung ins Gesicht machen darfst und auch keine indianischen Federschmucks auf den Kopf setzen darfst. Bevor wir jetzt beide was dazu sagen, sagen wir einfach, aha.
Sie gehen ja sogar nochmal einen weiter. Eine der ureigensten Traditionen, sie überlegen, ob sie den Tomahawk Chop, den Arrowhead Chop, der also Tomahawk Chop ist Florida.
Ja.
Ob sie den nicht auch einmotten und da geht's jetzt schon, in Anführungsstrichen, großes Wort für so eine Sache, geht's schon sehr an die Teamkultur. Ich bin gespannt.
Ihr müsst euch das so vorstellen, also wenn du in Kansas City, und deswegen ist Kansas City wahrscheinlich auch eins der geilsten und lautesten Stadien, eben dieser Kriegsgesang, diese Armbewegung mit dem Unterarm nach vorne kippend, diesen berühmten Tomahawk-Chop nachzumachen, sorgt für unwahrscheinlich Stimmung. Und ich finde es auch nicht despektierlich den amerikanischen Ureinwohnern gegenüber. Es ist halt, die heißen ja auch nicht, weißt du, Schnösendösels oder Hissendils, sondern die heißen Häuptlinge. So, ich finde es schade. Ich kann verstehen, wenn sich einige vielleicht dadurch verletzt fühlen, aber das war schon die letzten, wie du gerade sagst, das ist halt Teamkultur, das ist halt die letzten Jahre auch gewesen. Da ist es ihnen nicht aufgefallen. Jetzt haben sich einige tatsächlich beschwert und es gibt Diskussionsgruppen, also man hat sich getroffen mit Vertretern der ansässigen Ureinwohner. Und jetzt versucht man, einen goldenen Mittelweg zu finden. So, das war's. So, lass uns über diesen komischen Virus reden. Lass uns über Corona, lass uns über Covid-19 reden. Also, das berühmte NFL-Protokoll. Es funktioniert tatsächlich. Also, die Leute trainieren und von Barcodes an Gebäuden bis hin zu sonst was, also die geben sich tatsächlich alle Mühe, das irgendwie vernünftig umzusetzen.
Ja, ich habe ja die letzten Tage, wie gesagt, so ein, zwei Hard Knocks Alternativen gepostet und habe da jetzt auch das ein oder andere schon gesehen. Das ist beeindruckend, wenn man sonst so die Nachrichten liest, wie viel die da an Eigeninitiative entwickeln und wie weit die auch schon denken. Das, was Carsten eben mit den Barcodes ansprach, das habe ich bei Carolina gesehen. Die haben das Gebäude im Prinzip in Teile aufgeteilt und in Sektionen und haben dafür sogar eine App. Und dann wird das Reinigungspersonal scannt das so und der Teil ist jetzt gereinigt und da könnte ich jetzt das nächste Meeting abhalten. Haben ja gestern auch schon gesagt, dass der von mir so verhasste Sideline-Tourismus deutlich eingeschränkt wird. Damit meine ich jetzt nicht, das warf mir gestern jemand auf Facebook vor, damit meine ich nicht die Cheerleader, ich meine wirklich das Wort Tourismus. Wenn da der Vice President of gerade Grashalme an der Sideline stehen muss, nein, dafür gibt's einen Groundkeeper, der da gegebenenfalls, wenn es schneit, die weißen Linien nochmal freilegt. Aber da ist mir an so einer Sideline, das ist im College noch viel schlimmer, ist mir einfach zu viel los. Da müssen meiner Meinung nach auch nicht 180 Fotografen sitzen. Wenn da 5 sitzen, dann passt das. Die wollen natürlich alle ihr Geld verdienen. Aber also die NFL meint das ernst. Eine Bubble, wie sie die NHL und die NBA durchziehen, werden sie nicht hinbekommen. Aber ich habe den Eindruck, die sind auf einem ganz guten Weg. Nun muss man mal hoffen, dass das dann nicht ähnlich wie bei den Baseballern dahingehend in die Buchse geht, dass die, sobald die beim Auswärtsspiel sind, das Nachtleben vor Ort genießen möchten, sondern dass sie wirklich diszipliniert in ihrem Hotel bleiben. Und für den Rest kann man das eben auch nicht alles beeinflussen. Ich glaube, das ist der dienstälteste Offensive Lineman bei den Carolina Panthers. Den hat es in der Offseason fürchterlich zerrissen, weil die Kids sich in der Schule oder im Kindergarten angesteckt hatten. Und das ist jetzt glimpflich ausgegangen. Aber sie scheinen auf einem guten Weg zu sein. Und es würde mich freuen, wenn meine eher pessimistische Prognose nicht zutreffen würde.
Was mich total irritiert ist, also es wurde ja vorher diskutiert, ja und hier also komplett verglast den Helm von innen, also Einshield, Mouthshield, Eyeshield in Kombination. Ich sehe fast keinen mit so einem Shield.
Nee, das also den Eyeshield kennen wir alle und dann gibt es von Schatt diese sogenannten Splash Shield. Aber das ist ja genau das, was ich von Anfang an gesagt habe. Das macht den Helm, schließt den Helm nur weiter. Das heißt, da drin entwickelt sich noch mehr Wärme. Und gerade jetzt im Camp oder im August, September, teilweise auch noch im Oktober, spielen die ja teilweise in Stadien um die 40 Grad. Das sind jetzt vielleicht 2-3 Grad weniger, wenn die vor leerer Hütte spielen. Aber jedes Team, das da auf Kunstrasen unterwegs ist, ist natürlich fürchterlich gebeutelt, weil dieser Kunstrasen die Wärme so dermaßen reflektiert. Also ich glaube, dass sich da diese Neckgaiter, diese, man kennt sie vom Motorradfahren, so eine Art Maske, dass sich das viel eher durchsetzt als dieser Splash Shield, weil das Ding beschlägt, das Ding schränkt dich ein. College wird momentan viel versucht, aber ob das wirklich sich durchsetzt, ich glaube mal nicht, denn das Problem ist damit ja nicht gebannt. Kennt das beim Sport, der ist da gerade den Deep Fly gelaufen und dann auf Deutsch gesagt, rotzt der da schon mal auf den Rasen. Ja, und der nächste wird an der Stelle getackelt. Da nützt dann auch dieser Splash Shield nicht. Das ist nicht einfach. Das ist was anderes als Hallensportarten wie Basketball oder eben auch Eishockey. Das ist eine Challenge. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Bis jetzt sieht's ja besser als erwartet aus.
Also ich habe ja nun mal jeden Tag Sport gemacht, als ich da auf Teneriffa in meinem Kloster war. Und zwar in Spanien musst du eine Maske tragen beim Sport. Völlig abstrus, völlig unsinnig. Ich habe ausgesehen, als hätte ich, keine Ahnung, als hätte ich ein Stachelschwein geküsst. Ich hatte nur geschwollene Lippen, mein ganzes Gesicht war verpickelt und rot. Ich bin froh, dass die NFL diese Möglichkeit den Spielern lässt und es nicht aufzwingt, weil ich habe damals tatsächlich versucht, weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, mein Vater hatte mir irgendwann als erstes Mal so ein Visor mitgebracht. Ich habe das Ding gehasst. Es sah extrem cool aus. Er war verspiegelt. Ich war Lord Vader hoch 20. Das Problem war, ich klang auch wie Lord Vader, weil die Luft halt nicht rausging. Und wenn ich mir vorstelle, daran hast du dich gerade einigermaßen gewöhnt. Die Technik ist ja jetzt noch ein bisschen weiter. Damals war die Scheibe extrem groß. Du musstest die auch mit so einem Kabelbinder festmachen. Heute haben die so ein eigenes Strap-on-System. Der Mundbereich war damals auch so halb verdeckt. Geht nicht. Also das kann nicht funktionieren. Aber gut. Was mich sehr, sehr glücklich macht, und da möchte ich jetzt nochmal ganz kurz, so in Medias Res gehen. für alle Dolphins-Fans da draußen und für die, die es noch werden wollen. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz große Saison vor uns. Also wir sprachen schon drüber, dass das bärtige Monster, der auch gerne mal Babykarotten in seinem Bart vergisst, nämlich der Fitzpatrick, dass der sich ja ganz liebevoll um den Tua kümmert. Wenn sich zwei streiten, freut sich aber meistens der Dritte. Ich habe hier eine Auflistung gefunden von den Leistungen, die Kollege Rosen im Training abgeliefert hat. Und ich habe das eben mal überflogen. Es macht mir Angst. Der Typ, präzise Pässe, Überschrift, Achtung, präzise Pässe, tiefe Pässe, Back-Shoulder-Throws, alles sitzt. Also, ich glaube, wir haben drei Quarterbacks jetzt.
Ja, ich meine, wir reden ja hier, man muss sich das hier mal auf der Zunge zergehen lassen. Im College hieß er ja schon Chosen Rosen. Der Junge ist ja mal nicht irgendwie in der fünften Runde oder sowas über den Tisch gegangen. Das war der Nummer 1 Pick und das, was da in Arizona passiert ist, ist ja auch eher ungewöhnlich, dass der nach nur einem Jahr dann auch schon wieder weitersortiert wurde. Also, ich sag mal, als Third Stringer haben sie da durchaus einen, der will noch, der gibt sich nicht mit dieser dritten Position zufrieden, ist natürlich mit den beiden vor ihm für ihn extrem undankbar. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich halte die Situation mit Fitzpatrick, dass er Tua da anlernen kann, für ideal. Da wird einiges gehen. Das ist für den Rosen undankbar. Da kann es denn wirklich schon passieren, dass er bei dem einen oder anderen Spiel möglicherweise gar nicht erst auf den Roster kommt.
Ja, dann also vielleicht lassen wir ihn aber auch einfach mal so, wenn wir gegen die Patriots so 48-0 führen, dann lassen wir ihn einfach nochmal spielen, dann kann er nochmal zwei, drei saubere Pässe und dann ist das ja wie so ein Showcase, weißt du, dann kann man sagen, hier, guck mal, braucht ihr den nicht vielleicht? Wollt ihr den haben? Das ist steigert den Wert, das ist Aktienkurs.
Also wenn es Kekse gegeben hätte, hätte es keine
holländischen Haschkekse
gegeben. Ich weiß jetzt gerade nicht, suddenly out of left field, wo die 48-0 herkam, aber das lass es halt voll, hört ihr.
Also ich bin da sehr guter Dinge. Woche 1 gegen die Patriots, wir werden loslegen. Also Isume würde sagen, ist das ein Scherz am Ende des Spiels? Weil das wird deutlich. Das wird deutlich. Hast du schon mal Delfine im Blutrausch gesehen? Stell dir einfach mal der weiße Hai 1 bis 3 vor, besetzt mit einem Delfin. Das wird passieren in dieser Saison.
Killer Flipper.
So, wir haben natürlich auch noch ganz diverse Fragen von euch. Und die wollen wir auch natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. JJ44 fragt, und das ist eine ziemlich interessante und gute Frage. Welcher junge Quarterback wird eurer Meinung nach als erster sich richtig in der Liga etablieren? Kann man jetzt mal drüber diskutieren. Ich spiele den Ball mal zu dir.
Ja, und ich knüpfe da an, wo wir gerade aufgehört haben. Ich glaube, aufgrund der Konstellation, auch von dem, was er mitbringt, sehe ich Tua da ganz weit vorne. Also jetzt natürlich von den ganz Jungen.
Was möchtest du trinken?
Der Generation danach, also sagen wir einfach mal von den Vorjahresjungspunden, bin ich sehr gespannt auf Kyler Murray. Ich habe ja am Anfang immer sehr gelästert und habe ihn immer den Baseballspieler genannt. Der hat mich beeindruckt, seine Lernkurve, wie sehr er sich im Laufe der Saison entwickelt hat. Jetzt hat er ein bisschen draufgelegt, muss natürlich aufpassen sein. Eine seiner Stärken ist ja, dass er selber nochmal läuft. Auf den bin ich sehr gespannt. Im zweiten Jahr auch sein Coach, dem habe ich auch nicht so viel, muss ich gestehen, zugetraut, dass der den Sprung von Texas Tech dahin so nahtlos umsetzt. Also das sind die beiden, denen ich dieses Jahr am meisten zutraue.
Dann haben wir von einer sehr netten Schweizerin eine Frage. Und diese Frage, die muss ich einfach, die kann man nicht so einfach unkommentiert lassen. Ich muss das sacken lassen. Jacksonville Jaguars, Flop oder wird das was?
Tja, Wundertüte. Kann der Schnurrbart da auf den guten, an seinen guten Zeiten vom letzten Jahr anknüpfen? Der hatte ja so gegen Ende der Saison, letzten Drittel auch schon mal so ein bisschen, fiel das ja so ein bisschen ab. Das sind ja mehrere Komponenten. Was ist mit dem Laufspiel?
Was ist mit der Defense?
Ja, sehr gute Frage, aber bin ich so ein bisschen überfordert, hätte ich jetzt fast gesagt. Bin ich ein bisschen ratlos.
Also ich meine, das haben sich ja alle irgendwie wegdiskutiert. Also wenn wir uns den Social-Media-Kanal von Leonard Fournette angucken, der, ich will nie mehr, dann der nächste, ich will nie mehr. Also Jacksonville ist so, weiß ich auch nicht, das ist so ein bisschen, irgendwie will da wohl wirklich so keiner spielen und auch nee, und finde ich alles scheiße. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube tatsächlich, und das ist so ein bisschen, das ist so, ich hoffe das ganz stark, also dass dieses Jahr so eine Hollywood-Saison wird. Also die Buccaneers spielen gut auf. Brady mit Arians. Auf der anderen Seite, Cam funktioniert wieder und kommt zu alter Frische zurück. Hat dieses berühmte Super Bowl-Debakel gegen Von Miller einfach mal komplett abgehakt im Kopf. Und auf der anderen Seite Gardner Minshew. Und weil ich habe es letztes Jahr gesagt, Gardner Minshew hat mir so gut gefallen. Und ich habe immer gesagt, wenn die in Jacksonville den schlimmen Fehler machen und jetzt Nick Foles gedressed in die Teamzone stellen, dann verkackt das. Und genau das passiert in London. Und jetzt hat er keinen Druck mehr, jetzt kann er befreit aufspielen. Ich glaube tatsächlich, das ist das Gesicht der Zukunft. Nur leider, nur ein Quarterback reicht nicht. Du brauchst halt rein theoretisch mal so einen Kittel, einen Kelce, du brauchst einen guten Receiver, du brauchst dies, du brauchst das, du brauchst eine gute O-Line, du brauchst noch einen guten Defense-Koordinator und vielleicht brauchst du mal so einen Khalil Mack oder irgendwie sowas. Und irgendwie, die hatten ja alles. Also Jacksonville Deluxe, und da ist ja gefühlt nichts mehr von da, außer im Platzwart.
Ja, die warum, wieso, weshalb? Irgendwas muss da ja hinter den Kulissen, was sich einem nicht sofort erschließt. Das muss ja einen Grund haben, warum die da alle so unzufrieden sind. Denn ansonsten,
ich finde Jacksonville jetzt nicht so hässlich. Also nee, ich fand das gut.
Ich war da ja, wie gesagt, 2004 mal. Wenn sie genug Bier gehabt hätten, hätten die Eagles den Super Bowl ja auch gewonnen. Die haben den Super Bowl nur gewonnen, weil die Stadt Jacksonville nicht genug Bier hatte.
Ach so.
Die haben so gesoffen, die Eagles-Fans da 2004.
Die haben doch sogar in Jacksonville, ganz kurz, ich will dich nicht unterbrechen, aber die haben doch sogar damals, die genau wie jetzt auch beim Super Bowl bei den Zeug, haben die ja tatsächlich die Laternenmaste mit Vaseline eingeschmiert.
Ja, und ich war die Woche vorher, wie gesagt, vorhin USF erwähnte ich, wir waren die Woche vorher in Tampa, sind Freitag hochgefahren, haben ein Stück außerhalb gewohnt und was da los war, und das war schlau, dass sie das eingerieben haben, denn die Eagles-Fans, die haben da von Freitagmittag an, die haben da so Gas gegeben und waren subjektiv gesehen, weil ich ja nun eben auch Eagles-Fan bin, auch deutlich in der Mehrheit. Also das war, glaube ich, schon ganz schlau, und deswegen glaube ich ja auch, dass dieser ganze Super Bowl, dass das nicht so ganz
schon
korrekt
war.
Ja, natürlich. Zapruder war der erste Mann auf dem Mond und so.
Herzlich willkommen beim Offenbarung 23 Podcast. Wir decken auf. Nein, aber um das jetzt mal wirklich, also ihr denkt jetzt irgendwie, was ist, labern die beiden? Es ist tatsächlich so. Also, die Laternenmasten, also die Eagles-Fans klettern da gerne hoch und feiern dann oben auf der Ampel und so. Das kann natürlich, wenn du so 2,5 Atü im Turm hast, kann das extrem schmerzhaft sein, wenn du da runterklatscht. Also werden die Laternen, wenn ihr jetzt heute Abend mal spazieren geht oder ihr geht mit eurer Freundin essen oder genießt den Abend und ihr steht an der Straßenlaterne, dann guckt euch das mal an. Knapp über Kopfhöhe, also so ab 2,30 Meter, wurden die dann damals und auch jetzt beim letzten Super Bowl, als die Eagles Zahlen genommen haben, wurden die eingecremt mit Vaseline. So auf knapp 2,40 Meter beginnt. Das heißt, die armen Fans sind da hochgekrabbelt und gesagt, geil, diese Laterne geht, sie ist nicht eingeschmiert. Und auf 2,40 Meter warst du wieder unten. Ist natürlich kacke.
Ja, die Idee alleine.
Könnte von mir sein.
Ja, die sind eben etwas feierwütiger.
Ja, also so ist das halt in Philadelphia. Da gibt's leckeres Philly Cheesesteak und dann gibt's halt auch lecker Bierchen. So, lecker Bierchen sollte es auch bei euch geben, denn wir haben jetzt tatsächlich schon wieder, Alter, das ist so lang wie eine Dallas-Folge. Wir sind jetzt bei 48 Minuten. Apropos, ich habe mit Miami Vice wieder angefangen. Miami Vice.
Ja, gibt's ja momentan eher bei dem großen amerikanischen Versender in der Flatrate. Und ich habe da neulich auch mal die erste Folge wieder reingeguckt und war so ein bisschen fasziniert. So Klamotte und...
Das war schon hässlich.
Attitüde und so aus heutiger Sicht. Alter, da ernst? So babyblau mit einem schreien pinken Jersey, so hier John Donson. Das ist schon... Oder auch die Texte. Ich habe das natürlich in Deutsch geguckt, sonst gucke ich ja mal alles in Englisch. Aber das ist so Kindheitserinnerung, das muss... auf Deutsch geguckt werden, die Dialoge auch teilweise so, Als wenn du auf eine Zitrone gebissen hast oder so.
Ich finde es trotzdem schön.
Ja, das hat auch schon wieder was. Das ist schon wieder so kultig.
Das ist wie die zwei, die alte Krimiserie.
Ja,
oh,
ja.
Katholisch Mufflon selber geschlachtet. Ja. Also wenn ihr tatsächlich mal richtig herzlich lachen wollt, die alte Krimiserie mit Tony Curtis und Sir Roger Moore, die zwei. Im Englischen eine sehr bierernste, nicht witzige Veranstaltung, lebt in der Vollsynchronisation eigentlich nur von dem Herrn, der auch die Bud Spencer-Filme damals, die Dialogbücher geschrieben hat. Es ist großartig. Roger Moore kommt zum Beispiel aus dem Badezimmer und hat einen, ist nun mal Adliger, und Tony Curtis spielt einen amerikanischen Ölmillionär. Und Sir Roger Moore kommt als englischer Adliger, beide klären zusammen Verbrechen auf, weil sie, ist egal, sie, irgendwie müssen sie jedenfalls dem Richter einen Gefallen tun und finden dann Geschmack an der Geschichte. Jedenfalls kommt er also in einem typischen königlichen adligen Umhang, und daraufhin sagt Tony Curtis zu ihm: Ah, katholisch Mufflon, selbst geschlachtet, was? So, also das ist unser Humor, und deswegen ist der Podcast auch so, wie er ist. Kann man immer deutlich so sagen.
Ja, stimmt. Man muss sich ja, ne? Frei Schnauze und so weiter, und das ist die Schnauze, und das schon seit ein paar Tagen länger. Und
jo. Aber ich glaube, heute Abend gucke ich mir nochmal die zwei an. Also wir zwei sind fertig. Also heute Abend gibt's die zwei. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns wieder am Montag. Passt auf euch auf. Tschüss.